Ich kann das ja überhaupt nicht, aber andere haben das echt perfektioniert, das Feilschen um Rabatt und Nachlass. Verkaufsgespräch geht so gegen Ende und dann die Frage, ist noch was drin? Letztes Wort. Und dann guckt man den Verkäufer an und wenn es zuckt, dann weiß man, ah, da ist noch was drin. Kinder haben das immer gut im Blick und spüren das sehr genau, ob das letzte Wort ist. Wenn mein Vater sagte, kommt überhaupt nicht in Frage, dann war der Tonfall entscheidend, ob da noch was drin war oder nicht. Das ist mein letztes Wort. In Beziehungskonflikten ist das tödlich. Da werden Türen zugeschlagen. Rien ne va plus, nichts geht mehr. Mein letztes Wort. Was ist denn, wenn Gott das sagt? Wie klingt das, wenn Gott sagt, das ist mein letztes Wort? Heißt das dann so bis hierhin und nicht weiter? Heißt das bei Gott, es geht nichts mehr? Oder könnte das auch heißen, dies letzte Wort ist so klar und so eindeutig, dass es keine weiteren mehr braucht? Gottes letztes Wort, das ist nicht nur das Thema der Predigt, sondern das ist auch das Thema der ersten Verse aus dem Hebräerbrief. Dieser Text ist für den Anfang der Allianzgebetswoche uns vorgegeben und ich möchte lesen Hebräer 1, 1 bis 3. Da heißt es, viele Male und auf verschiedene Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber am Ende der Zeit hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite Gottes, der höchsten Majestät. Gottes letztes Wort. Wir wissen nicht sehr genau, wer den Hebräerbrief geschrieben hat, auch nicht, wer genau die Empfänger waren. Aber wir wissen, sie sind Christen der zweiten und dritten Generation und offensichtlich haben sie etwas verloren, ihre Mitte. Das Fundament, die Bedeutung, die Jesus für den Glauben hat. Warum ist Jesus so wichtig? Warum ist Jesus wichtig für den Glauben, für das Leben, für den Fortbestand der Gemeinde? Und darum ist kaum ein Text im Neuen Testament so stark auf Christus fixiert, so christologisch stark wie der Hebräerbrief. Gottes letztes Wort. Wenn es ein letztes Wort gibt, dann heißt das ja auch, es muss davor auch was gegeben haben. Worte davor. Viele Male heißt es und auf verschiedenste Weise hat Gott in der Vergangenheit gesprochen. So beginnt der Text. Auf ganz unterschiedliche Art und Weise hat Gott geredet. Und wenn Gott redet und sich mitteilt, nennen wir das Offenbarung. Unser Gott teilt sich mit, er ist nicht stumm wie die von Menschen gemachten Götzen und Göttlein. Und immer wenn es um das Thema Gottes Reden geht, fällt mir die Geschichte aus den chassidischen Erzählungen ein. Martin Buber hat die chassidischen Erzählungen zusammengetragen. Und da gibt es diesen Wanderprediger, vielleicht habt ihr die Geschichte schon mal gehört, Susja von Hanipol, vor 200 Jahren etwa in Südostpolen. Und dieser Susja von Hanipol hatte einen ganz berühmten Lehrer, den Rabbi Dov von Meßritsch. Und alle Schüler waren ganz stolz, bei diesem großen Lehrer studiert zu haben. Und alle sagten immer, der große Magid, der Magid, das ist der Lehrer, der große Magid hat gesagt. Nur einer konnte da nicht mithalten. Das war nämlich Susja von Hanipol. Der hat im Grunde von dem, was sein Lehrer gesagt hat, nie was mitgekriegt. Wie kam das? Immer wenn der Magid anfing mit dem Satz aus der Heiligen Schrift, den er auslegen wollte. Und wenn es hieß, und Gott sprach und Gott redete, dann wurde Rabbi Susja völlig aufgeregt, flippte aus, fing an zu tanzen, war außer sich. Und dann mussten sie ihn rausführen, weil er irgendwie ganz außer sich war. Und dann lief der draußen rum und klopfte gegen die Wände und rief immer, und Gott sprach, und Gott sprach. So hat er nie was von der Predigt seines Lehrers mitbekommen. Erst wenn der Lehrer aufgehört hat auszulegen, konnte man ihn wieder reinführen. Und Martin Buber lässt den Erzähler hinzufügen, aber die Wahrheit ist, das sage ich euch, wenn einer in Wahrheit redet und einer in Wahrheit aufnimmt, dann ist es genug an einem Wort. Mit einem Wort kann man die Welt erheben, mit einem Wort kann man die Welt entsühnen. Da war einer begeistert, dass Gott nicht schweigt, sondern redet. Womit beginnt eigentlich die Bibel? Womit beginnt die Bibel? Was ist der erste Satz? Bitte? Das ist Neues Testament. Und dann? Und Gott sprach. Es werde Licht. Das erste Wort eigentlich, Gott sprach und alles entsteht. Das Universum, die Welt, der Kosmos, alles was ist, der Mikro- und Makrokosmos. Was sind denn die letzten Worte? Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Am Anfang und am Ende heißt es, Gott redet, Gott spricht. Und zwischen Ende und Anfang gibt es ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen, wie Gott redet. Machen wir uns mal auf die Spurensuche. Ihr kennt bestimmt auch Leute, die sagen, was muss ich in die Kirche rennen? Ich finde Gott auch in der Natur. Haben Sie nicht ganz Unrecht. Es heißt nämlich in Psalm 19, die Himmel erzählen die Ehre Gottes, die Feste verkündigen seine Hände Werk. Ein Tag sagt's dem anderen, eine Nacht tut's kund der anderen ohne Sprache und ohne Worte. Unhörbar ist ihre Stimme, ihr Schall geht aus in alle Lande und ihr Reden bis an die Enden der Erde. Oder im Psalm 29, die Stimme des Herrn schallt über die Wasser. Der mächtige Gott lässt den Donner grollen, der Herr thront über den Ozeanen, die Stimme des Herrn ertönt mit Macht. Ja, also man kann Gott auch in der Natur hören und sehen. Insgesamt ist das schon sehr viel, aber es reicht noch nicht. Obwohl Paulus sagt, was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Gott hat es ihnen offenbart. Gott ist unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und seine Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken. Wenn man sie wahrnimmt, so dass sie keine Entschuldigung haben. Das heißt also, wenn dann irgendwann ein Mensch vor Gott steht und sagt, habe ich ja gar nicht gewusst, dass es dich gibt, hat mir keiner gesagt. Dann wird Gott sagen, du wolltest gar nicht wissen, dass ich bin und wer ich bin und wer ich für dich bin. Jeder kann es wissen. Zugegeben, das Bild Gottes in der Schöpfung, in der Natur, ist schon ein bisschen zwiespältig. Wir sehen natürlich das Schöne, das wunderbare Farbspiel beim Sonnenuntergang, aber auch die zerstörerische Kraft der Sturmflut. Wir sehen das Kunstwerk eines Schmetterlingsflügels, staunen über die Orientierungsfähigkeit der Vögel, aber wir sehen auch, wie der Leopard die Antilope jagt und schlägt und frisst. In dem kunstvollen Spinnennetz fangen sich andere Kleintiere und werden verspeist. Also so ganz eindeutig ist es nicht. Und trotzdem weist die Schöpfung auf einen wunderbaren, kreativen Schmeisterschöpfer hin. Aber es reicht nicht, um Gott als Erlöser zu erkennen. Gehen wir in der Spurensuche weiter. Gott redet durch die Geschichte. Auf den ersten Blick ist Menschheitsgeschichte das, was Menschen tun. Sie denken sich alles Erdenkbare Mögliche aus, schmieden Pläne, führen Kriege, versuchen wieder aufzubauen, versuchen mit Hilfe der unterschiedlichen Gesellschaftssysteme das Leben miteinander zu ermöglichen. Wir finden in den Geschichtsbüchern tolle Menschen, Forscher, Entdecker, wichtige Personen, die die Geschichte verändert haben. Aber wer die Geschichte anschaut, im Rückblick, wird immer auch Gottes Wirken darin erkennen. Auch in den Umbrüchen und Verwerfungen, den Folgen von Kriegen und Konflikten. Gott ist auch in der Geschichte am Werk. Papst Benedikt XVI. Hat mal gesagt, die Geschichte ist der Ort, in dem Gottes Handeln für die Menschheit erkannt werden kann, wo sich der große Plan der Liebe Gottes Schritt um Schritt vor unseren Augen erfüllt. Die Gegenwart Gottes, sagt er, gibt der Geschichte Sinn und Fülle. Das Problem nur ist, man muss das deuten können. Wer kann das deuten? Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit, in der Natur, in der Geschichte der Menschheit, aber eben auch zu einzelnen Menschen. Und für die Bibel ist das selbstverständlich, dass Gott redet. Gott sprach zu Adam und Eva, zu Deborah, zu Samuel, David, Joel, zu Petrus und immer wieder heißt es, Gott hat zu den Menschen gesprochen. Manchmal wird uns erzählt, wie das geschah, aber manchmal oder meistens bleibt verborgen. Es heißt dann, Gott sprach, das Wort des Herrn erging. Wenn man alles zusammenzählt, kommt man ungefähr auf 40.000 Mal die Formulierung, Gott hat geredet. Und unser Gott ist sehr kreativ, wenn es darum geht, sich verständlich zu machen. Und jetzt frage ich euch mal, fällt euch was ein, wie Gott spricht? Wie Gott geredet hat in der Bibel? Was hat er dazu benutzt? Eine Eselin. Ja, der sollte zum Schluss kommen. Kommen wir gleich nochmal darauf zurück. Also, wodurch hat Gott gesprochen? Durch? Sag, bitte? Durch Engel. Durch Propheten, durch? Bitte? Träume, ja? Durch, ja, sowas, ne, wie Zeichen in der Natur, brennender Busch. Eine Schrift an der Wand bei Daniel. Und natürlich das Beste, wenn Menschen nicht hören, spricht Gott auch durch Grautiere. Weil der Biliam sich sein Herz versperrte gegen Gottes Reden, bringt Gott die Eselin zum Sprechen. Auf verschiedenste Weisen und viele Male hat Gott in der Vergangenheit gesprochen. Und dann heißt es, aber zuletzt, jetzt am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Gottes letztes Wort. Ein für alle Mal, für jeden, der es hören will, dies ist mein lieber Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Der Hebräerbrief-Text, den ich gerade gelesen habe, gehört in der Reihe der Predigttexte zum zweiten Weihnachtstag. Das ist ein krasses Gegenprogramm, weil wir mit diesem Text eine völlig andere Perspektive einnehmen. Die vertraute Weihnachtsgeschichte von Lukas führt uns in den Stall. Da sehen wir die Krippe, meistens neben Ochs und Esel, Josef und Maria und die Hirten und die Engel. Wir sehen den Sohn Gottes als Säugling gewickelt in Windeln, klein, arm, hilfsbedürftig. Hier, in diesem Text, ist dieser irdische Jesus kaum wiederzuerkennen. Er ist der Erbe über alles, der Schöpfungsmittler. Durch ihn hat Gott die Welt geschaffen. Er ist Abglanz göttlicher Herrlichkeit, Ebenbild des Vaters. Er trägt alle Dinge mit seinem Wort. Boah, was ist das für ein Blick? Ich will mal ein Beispiel nehmen. Wer fotografiert von euch? Also heute geht das ja alles mit der kleinen, mit dem Smartphone, aber früher hat man ja so richtige Ausrüstung gehabt mit Teleobjektiv. Das Teleobjektiv, was macht das Teleobjektiv? Das zoomt heran und man kann ein Detail ganz exakt abbilden und man sieht sehr genau ein kleines Detail. Man fokussiert sich auf einen kleinen Bereich. Was ist das Gegenteil? Das Weitwinkelobjektiv, da geht es in die Breite und wir sehen das ganze Panorama. Wir bekommen den Überblick, den Zusammenhang, das Ganze in den Blick. Und in diesem Text geht das Weitwinkelobjektiv richtig weit auf. Wir sehen nicht die Weihnachtsgeschichte im Detail, das Kind in der Krippe, den kleinen Säugling, Gott als Baby, sondern wir sehen geradezu einen Supermann, der Sohn, Abbild der Herrlichkeit Gottes, Ebenbild seines Wesens, der Erbe über alles. Er sitzt zur Rechten Gottes. ist die himmlische Majestät. Über den faszinierenden Wesen, die von den Menschen heute so toll verehrt werden, über den Engeln, die sind eine Etage tiefer. Jesus über allem. Jesus, das letzte Wort Gottes. Und könnte man auf die Idee kommen, aha, da ist also das Programm des Alten Testamentes irgendwie schiefgelaufen und jetzt hat Gott das andere Programm, das neue Programm mit Jesus eingeführt. Nein, das ist nicht so. Jesus war schon bei der Schöpfung dabei. Er war vor allem anderen da. Und wir haben einen Text gehört, das Weihnachtsevangelium des Johannes. Am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Durch ihn wurde alles erschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Und er, das Wort, wurde Mensch und lebte unter uns. Voll Gnade und Wahrheit. Wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit. Der Herrlichkeit, die der Vater ihm, dem einzigen Sohn, gegeben hat. Wahrscheinlich gibt es Menschen, die sagen, das verstehe ich nicht. Das ist mir fremd. Wie geht das denn? Jesus war schon immer da. Er sitzt zu Rechten Gottes, ist gleichen Wesens mit Gott, hat alles erschaffen. Aber dann ist er ja ganz weit weg. So erhaben, so göttlich, so fremd. Dann ist er ja gar nicht mehr der Mensch gewordene Gott, der mir nahe kommt, der mich verstehen kann, der mich alles sagen kann, der wie ein Freund ist, weil er so ist, wie ich ihn mir vorstellen kann. Ihr Lieben, das hat mit unserer Sehschwäche zu tun, weil wir es nicht schaffen, beide Perspektiven gleichzeitig einzunehmen. Einmal der Mensch gewordene Gott in diesem Kind. Jesus, der Mensch gewordene Gott im Kind, in der Krippe. Und zugleich der Mitschöpfer, erhaben über alle Schöpfung. Und wenn wir den Text aus dem Hebräerbrief lesen und hören, dann wird deutlich, Gott ist nie ein anderer gewesen, als der, der sich in Jesus zeigt. Gott hat nicht seine Strategie verändert. Er hat sich nicht besonnen und umgeschwenkt von Strafe auf Gnade. Gott hat nicht einen Notfallplan ausgearbeitet, nachdem der erste Plan gescheitert war. Gott hat geredet, vielfach und auf vielerlei Weise, und seine Botschaft war immer dieselbe. Gottes unwandelbare Treue zu seinen Geschöpfen, zu seinem Volk. Und zuletzt hat er gesprochen durch seinen Sohn. Kein neuer Versuch, die Menschheit zurechtzubringen, sondern die ureigenste Art Gottes, den Menschen zu begegnen. Die Jesusart war schon immer die Gottesart, oder Gott ist nicht zu hören und nicht zu verstehen ohne den Sohn, ohne Jesus. Jesus, Gottes letztes Wort. In Jesus gibt sich Gott ganz. Darüber hinaus gibt es nichts, keine andere Religion, die in dieser solchen Weise das Reden Gottes bezeugt. Über Jesus hinaus gibt es keine Steigerung. Er ist der Abglanz der Herrlichkeit Gottes und Ebenbild des Wesens Gottes. Und deshalb sagen wir, dass in Jesus Gott selbst zu uns gekommen ist. Durch Jesus und sein Wort hat Gott schon alles erschaffen und erhält die Welt mit seinem Wort. Der Hebräerbrief schreibt, Jesus hat die Reinigung von unseren Sünden vollbracht. Wer diese Gewissheit hat und damit lebt, kann befreit sein. Er weiß, das Böse wird nicht siegen. Jesus ist für uns da. Er ist für dich da. Er trägt alles mit seinem Wort, auch dein Leben, auch das, was dich betrifft und bedrückt und beschwert. Er trägt es mit seinem Wort, Anfang, Mitte und Ziel der Zeit. Was heißt das? Manchmal wünschen wir uns doch, ach, wäre das doch so, dass Gott mal reden würde, so wie er zu Abraham oder zu David oder zu den Propheten gesprochen hat, dass ich ihn hören könnte. Wer meint, er brauche Träume und Visionen, Engel oder eine andere Weise, um Gott zu verstehen und zu vernehmen, dem sagt dieser Text, das Reden Gottes in Jesus ist vollkommen. Wir brauchen nichts darüber. Mehr als das, was uns in der Schrift gegeben ist, brauchen wir nicht. Manchmal ist Gott so großartig, dass er uns tatsächlich für unser persönliches Leben Bilder, Träume schenkt, die uns bestärken. Aber fordert sie nicht heraus und sagt nicht, Gott, ich brauche das, um glauben zu können. Wir haben in Jesus alles, was wir brauchen, um Gott zu verstehen, um Gott kennenzulernen, um mit Gott zu leben. Der Hebräerbrief malt den Christen damals die Größe und Macht Jesu und seine Herrlichkeit und die Einzigartigkeit des Handelns Gottes vor Augen. Warum? Damit sie fest werden im Glauben. Damit sie wieder Halt und Orientierung finden und damit sie nicht suchen woanders. Damit sie sich nicht auf die Suche machen und denken, war es das denn schon? Gibt es nicht noch mehr? Damit sie ihr Vertrauen nicht wegwerfen. Werft euer Vertrauen nicht weg, muss der Hebräerbriefschreiber irgendwann dann sagen, damit sie nicht verzweifeln, nicht an anderen Orten suchen. Und er sagt ihnen damit, schaut auf Jesus, seht, wie Gott ihn gesandt hat. Was Gott hier getan hat, ist für euch. Er ist für euch da, ihr könnt ihm vertrauen, Christus ist hier. Und das gilt, das galt und gilt auch gerade da, wo der Glaube herausgefordert und angefochten ist. In Nordkorea zum Beispiel befinden sich zwischen 50 und 70.000, vielleicht auch mehr, Christen in Arbeitslagern. Vor einiger Zeit wurde eine Frau, 33 Jahre, Ri Yeon-ok, zum Tode verurteilt und hingerichtet. Warum? Weil sie Bibeln verteilt hat. Wegen angeblicher Spionage. Ihr Mann und ihre Kinder wurden ins Arbeitslager verbracht. Jetzt könnte man fragen, war es das wert? Aber sie bleiben bei ihrem Glauben. Auch die Christen in den Straflagern. Aus einem Brief, der herausgeschmuggelt wurde aus dem Land, in Straflagern kann man sicherlich kein Radio hören, aber im Land, wenn wir heimlich christliche Radiosendungen hören, werden wir ermutigt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr uns das Wort Gottes tröstet. Lest Wort Gottes, dass es euch berührt, dass es euch tröstet, aufrichtet, korrigiert, mahnt. Ein anderer Christ in China, der monatelang Gehirnwäsche durchstehen musste, wurde gefragt, wie hast du das durchgestanden? Wie konntest du das aushalten? Und dann sagt er, nur indem es in meinem Inneren immer schrie, Jesus, ich liebe dich, du großer Herr, du wirst den Sieg behalten. Jesus, mein Herr. Seht, deshalb verweist der Hebräerbrief so intensiv auf die Größe und Bedeutung von Jesus. Weil wir in ihm Trost, Halt und Orientierung erhalten, wenn wir uns an Jesus halten, wenn wir auf das hören, was Gott uns durch Jesus sagt und schenkt. Ich komme zum Schluss. Matthias Claudius, der großartige Liederdichter und Autor, er sagte einmal, er wünsche sich, dass, wenn er sterben muss, einer da ist, der seine Hand unter seinen Kopf legt. Ein verständlicher Wunsch, da nicht allein zu sein. Aber ich denke, noch besser ist es, wenn uns dann, aber schon vorher, immer wieder jemand sagt, Jesus ist da. Er trägt dich, er geht mit. Er nimmt dich bei der Hand und wenn es soweit ist, dann legt er seine Hand unter deinen Kopf, damit du im Frieden heimgehen kannst. Um ihn geht es. Nicht nur im Hebräerbrief. Auch jetzt in der Allianz-Gebetswoche.